Römer Kapitel 6, Vers 11. Es geht in diesem Kapitel um den Gerechtfertigten und seine Beziehung zur Sünde. Nach kurzen einleitenden Worten spricht er darüber, dass ein Leben in der Sünde für uns nicht in Frage kommen kann und darf. Im zweiten Hauptteil dieses Kapitels, ab Vers 11, bespricht er den Weg der Rettung von der Herrschaft der Sünde. Also, wie der Gerechtfertigte nicht mehr in der Sünde leben muss. Wie der Gerechtfertigte nicht mehr in der Sünde leben muss. Ab Vers 11. Erster Grund oder erster Hinweis, besser, er rechnet mit dem, das ist, das heißt mit Geschichte. So auch ihr seht euch selbst als solche an, die für die Sünde tot sind, juristisch, weil wir mit Christus gestorben sind und seine Geschichte unsere geworden ist. Andererseits als solche, die lebendig sind in Christus Jesus, unserem Herrn. Sein Leben ist unser Leben. Damit soll gerechnet werden, im Glauben, nicht im nur so tun als ob, sondern wirklich, weil es Fakten sind. Und auf diesen Fakten baut Gott selbst auf. Wenn wir diesen Fakten glauben, rechnen wir mit Gott. Und er darf handeln, weil er selbst diese Geschichte geschaffen hat. Also, es sind nicht wir, die eine Methode einsetzen, ein Mittel, einen Trick, einen Vorgang, sondern es ist Gott, der handelt auf unser Vertrauen hin, unser Vertrauen auf eine Geschichte, die er geschaffen hat. Zweiter Punkt. In der Frage, wie kann dieses Wirklichkeit werden? Der Gerechtfertigte sagt Nein zur Herrschaft der Sünde. Er rechnet im Glauben mit Geschichte, mit Tatsachen. Zweitens, ganz praktisch in der Existenz der Versuchung, im Moment der Anfechtung, wenn die Einladung kommt zu sündigen, dann Nein sagen. Ein sehr kurzes Wort. Sehr schwer zu sagen, aber doch möglich zu sagen. Manche Christen sagen, aber das ist so schwer. Nun, Gott hat das nie verneint, dass es schwer sein werde. Aber er sagt, es ist möglich. Ja? Und darauf kommt es an. Also, was sagen uns die Verse 12 und Anfang 13? 13 ist ein längerer Vers. Er enthält eine Anzahl von Tatsachen und Aussagen. Wir nehmen den ersten Teil zu Vers 12 hinzu. Lasst also die Sünde nicht König sein in eurem sterblichen Leibe, um ihr zu gehorchen in seinen Lüsten, in den Lüsten des Leibes. Stellt auch nicht eure Glieder, die Glieder des Leibes, der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit. Bevor wir in die Besprechung eingehen, ein kurzes Wort zum Wort Waffen. Dieses Wort kann übersetzt werden mit Werkzeuge im Deutschen, Instrumenten oder mit Waffen. Ein Ausleger sagt, zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der griechischen Sprache ist es noch nicht so Gewohnheit, dieses Wort für Werkzeug im Allgemeinen zu gebrauchen, sondern zu diesem Zeitpunkt wird das Wort eher für Waffen explizit reserviert. Weshalb die Luther-Übersetzung wahrscheinlich noch die bessere ist, obwohl einige andere Übersetzungen es vorgezogen haben, mit Werkzeuge zu ersetzen. Wenn Waffen das bessere Wort ist, dann wirft das sofort ein Licht auf diesen Vorgang des Sieges über Sünde. Das heißt, wir haben es mit einem Kampf zu tun. Das käme mit diesem Wort zum Ausdruck. Und insofern wäre es wirklich passend, als Waffen der Gerechtigkeit gegen die Sünde. Oder, wenn unsere Glieder der Sünde zur Verfügung gestellt werden, dann kämpfen wir tatsächlich für die Ungerechtigkeit und gegen die Gerechtigkeit. Das ist ernst, nicht wahr? Also gehen wir in die Besprechung selbst. Lasst die Sünde nicht König sein, ist der Aufruf. Nein sagen zur Einladung zu sündigen. Lasst die Sünde nicht wie ein König herrschen. Ja, wie soll das jetzt gemacht werden? Wie soll das Wirklichkeit werden? Zwei Antworten. Die erste Antwort: Es werde mit einigem gerechnet oder einiges soll zur Kenntnis genommen werden. Es soll einiges zur Kenntnis genommen werden. Was zum Beispiel? Nun zweierlei. Erstens, der Leib ist nicht vom Heil erfasst. Das kommt aus diesen Worten zum Ausdruck. Lasst also die Sünde nicht König sein in eurem sterblichen Leibe, um ihr zu gehorchen in seinen Lüsten. Der Leib ist nicht bekehrt, er ist nicht wiedergeboren, er steht nicht im Heil. Das Evangelium ist nicht für den ganzen Menschen. In dem Sinne, dass der Leib einmal vom Heil erfasst werden wird, ist die Botschaft des Evangeliums tatsächlich für den ganzen Menschen. Aber erst prophetisch, nicht heute. Das heißt, wenn das Evangelium angeboten wird, damit es heute angenommen wird, erlebt man nicht Heil im ganzen Menschen, sondern nur im inneren Menschen. Aber das ist der eigentliche Mensch, die Persönlichkeit. Da beginnt Gott, um sein Heil zur Auswirkung zu bringen in diesem Universum. Er beginnt beim Menschen und beim Menschen beginnt er im inneren Menschen. Der innere Mensch wohnt in einem Leib, aber dieser Leib wird noch nicht vom Heil erfasst. Dort bleibt das Seufzen, sagt Paulus in Kapitel 8. Also der Leib ist noch nicht vom Heil erfasst. Und das bedeutet, dass die Sünde noch da ist und dass der Leib also etwas Gefährliches sein kann. Damit müssen wir rechnen. Wenn wir in diesem Kampf obsiegen wollen, müssen wir um die Gefährlichkeit unseres eigenen Leibes wissen. Professor Dr. Schlatter geht einen Schritt weiter und sagt, wir sind doch alle gefährlich füreinander. Es gilt also mit Vorsicht miteinander umzugehen. Das heißt, wir selbst müssen uns selbst in Acht nehmen, damit wir nicht eine Gefahr für andere sind, damit sie nicht stolpern oder sich ärgern müssen wegen unserer Sündhaftigkeit. Unser Leib kann also, weil er noch nicht vom Heil erfasst ist, weil die Sünde noch da ist, nicht als ob sie naturmäßig im Leib wurzeln würde, sondern einfach, solange wir in diesem nicht geretteten, vom Heil erfassten Leib sind, noch nicht vom Heil erfasst, so lange wird die Sünde da sein. Genau wo sie ist, weiß ich nicht. Aber sie ist da, solange wir in diesem Leibe sind. Erst wenn der neue Leib da ist, wird keine Sünde in ihm sein, in uns. Dass der Leib nicht vom Heil erfasst ist, heißt aber nicht, dass dieser Leib nicht als Instrumentarium für das Heil gebraucht werden kann. Das ist das andere. Er kann gefährlich sein, er muss nicht, er kann geradezu in den Dienst des Heils gesetzt werden. Deshalb soll er dargebracht werden, Römer 12, Vers 1, deshalb sollen die Glieder im Einzelnen Gott zur Verfügung gestellt werden. Dieser Leib ist von Gott geschaffen, und wenn auch die Sünde da ist, Man muss in Betracht ziehen, die Sünde ist ein Fremdkörper. Sie gehört nicht zum Menschsein. Sie ist jetzt da in uns Menschen, aber sie gehört nicht zum eigentlichen Menschsein. Man sagt, das ist ja allzu menschlich. Eigentlich nicht. Es ist unmenschlich, zu sündigen. Menschlich wäre gerecht, zur Ehre Gottes da zu sein, wie wir geschaffen wurden. Aber da unsere Voreltern einwilligten in die Einladung zu sündigen, sind wir, ihre Nachkommen, mit dieser Sünde nun befasst und wir müssen mit ihr rechnen. Also das eine, der Leib ist nicht vom Heil erfasst, das soll zur Kenntnis genommen werden. Das andere, der Leib ist sterblich. Nun, gerade deshalb, weil er nicht vom Heil erfasst ist, ist er sterblich. Aber was gehört dazu, wenn Paulus sagt, lasst die Sünde nicht König sein in eurem sterblichen Leibe? Was hat dieses Adjektiv sterblich mit diesem Verbot zu tun? Wieso spricht Paulus von einem sterblichen Leibe, wenn er von Sieg über Sünde spricht? Was ist die Bewandtnis, der Zusammenhang? Nun, warum ist er sterblich? Kapitel 8, Vers 10, glaube ich, ist er, ja, Kapitel 8, Vers 10. Weil die Sünde noch da ist und die Sünde bringt den Tod. Also auch diese Seite spricht davon, dass die Sünde noch da ist, weil der Leib sterblich ist. Solange die Sünde da ist, ist der Leib ein zum Tode Verurteilter. Und damit müssen wir rechnen. Auf der anderen Seite oder weiter, gerade weil der Leib sterblich, das heißt vergänglich ist, lohnt es sich nicht, für ihn zu leben. Paulus scheint ganz leise daran zu erinnern, ihr wollt eventuell für die Sünde leben, mit eurem Leib sündigen, bedenkt, es wird einmal aufhören, so oder so. Ja. Lohnt es sich, diese kurze Zeit, während der Leib Leben hat, für ihn zu leben? Es hat keine Zukunft. Nur der Moment ist für den Moment wichtig. Aber Zukunft hat es nicht, sagt Paulus. Denkt auch daran. Eines Tages wird es uns gereut haben für diesen Leib, für die Diesseitigkeit, für das Zeitliche, das Vergängliche gelebt zu haben. Wollen wir also das Angebot des Obsiegens annehmen und für Jesus da sein in seiner Kraft? Der Leib ist sterblich. Gerade deshalb sollten wir Sieger sein wollen. Das soll uns motivieren. Also das eine, es wird einiges zur Kenntnis genommen und das kann uns helfen, motiviert zu sein, die Sünde nicht als König herrschen zu lassen. Das zweite hat mit Aufgabe zu tun. Und zwar soll einiges nicht gemacht werden. Bevor Paulus zum Positiven kommt in dem Bereich der Aufgabe, spricht er von dem, was nicht getan werden soll. Es ist auch im Neuen Testament so wie im Alten, dass einiges gemacht werden soll, Gebot, und einiges nicht gemacht werden soll, darauf soll man verzichten, es soll vermieden werden, das ist Verbot. Schon im Garten Eden hatte es Gebot und Verbot. Am Sinai gab es das wieder und im Königreich Gottes, in dem Königreich Jesu gibt es das auch immer noch. Gebot und Verbot. Hier haben wir dieses Mal zwei Verbote. Einmal am Ende von Vers 12 und dann am Anfang von Vers 13. Das erste Verbot, man soll der Sünde nicht gehorchen in den Lüsten des Leibes. Die Sünde will König sein, aber ich soll sie nicht König sein lassen. Ich darf bestimmen, ob die Sünde König sein wird oder Königin in diesem Fall oder nicht. Ich darf meinen Herrscher wählen, sagt Paulus gleichsam. Wer soll über mich herrschen, die Sünde oder Gott? Lasst nicht die Sünde König sein, lasst nicht die Sünde herrschen. Und wie geschehe das, sagt Paulus? Wenn man den Lüsten des Leibes gehorchen würde. Was sind die Lüste des Leibes? Sie sind genannt in 1. Johannes 2, Vers 16. Und diese Lüste entsprechen den drei Begehren, die gesund waren, als Adam und Eva aus der Hand Gottes kamen, als Neugeschaffene. Im Garten Eden lesen wir von der, oder in 1. Mose 3 lesen wir von der Versuchung zur Sünde bei Eva. Und dort kommen drei Verlangen vor. Diese drei Verlangen kommen ebenfalls in einer anderen Versuchung eines vollkommenen, sündlosen Menschen vor, nämlich bei Jesus in Lukas 4, Matthäus, das ist Kapitel 4 wohl, oder 3. Diese drei Verlangen, die dort angesprochen werden, Versuchung zur Sünde ist eine Einladung an eine oder mehr von den drei Grundtrieben, sie auf falsche Weise zu erfüllen. Noch einmal. Versuchung zur Sünde ist eine Einladung eines oder mehr der Grundtriebe, der Grundverlangen des Menschen auf verbotene Weise in Erfüllung zu bringen. Die drei Verlangen stellen sich heraus als sehr einfache. Das Verlangen zu genießen, das Verlangen zu haben, das Verlangen zu sein. Alle drei Verlangen sind vorhanden auf dem Gebiet des Leiblichen, auf dem Gebiet des Geistlichen, des inneren Menschen. Also beim äußeren wie beim inneren Menschen kommen sie zur Geltung. Wir haben ein Verlangen zu genießen, Freude zu haben. Diese Freude, dieses Verlangen ist von Gott gegeben, denn der Mensch wurde im Bilde Gottes geschaffen. Er war gut, bevor er sündigte. Die Verlangen sind da, bevor der Mensch sündigt, also sind sie gut. Sonst hätten sie nicht angesprochen werden können, wenn sie nicht da gewesen wären. Wenn sie angesprochen werden in der Versuchung zur Sünde, heißt das noch nicht, dass sie selbst schon verkehrt waren. Denn Versuchung ist nicht Sünde, sondern nur die Einladung zu sündigen. Und sie ist eine Einladung, wie gesagt, an, in diesem Fall bei Eva und auch bei Jesus, gute Triebe, gute Verlangen. Also erstens das Verlangen zu genießen, das zweite Verlangen, das Verlangen zu haben. Sie schaut auf den Baum, dass er gut zu essen wäre. Jesus wird geführt, so dass er die Reiche der Welt, die Königreiche der Welt sehen kann. Und dann wird ihm angeboten, sie zu bekommen. Es war nicht verkehrt von Jesus, die Königreiche der Erde zu haben, zu besitzen. Im Gegenteil, diese Herrschaft war ihm prophezeit in Psalm 2. Es war also ein legitimes Verlangen, die Herrschaft der Welt anzutreten. Aber die Frage ist, wie soll das zustande kommen? Und Jesus sagt, nicht auf deine Einladung hin. Das macht dich dann zu meinem Herrn. Und das geht nicht. Er lehnt die Einladung ab, verzichtet auf diese Herrschaft, bis Gott es so einrichtet. Ein Verlangen zu haben, haben auch wir. Der gottlose Sozialismus wollte uns dieses Verlangen absprechen, die Berechtigung, ihre Legitimität. Diese falsche Lehre ist immer noch da. Vergessen wir nicht, die Europäische Union ist im Wesen sozialistisch. Unter der Decke herrscht immer noch und vielleicht zum ersten Mal in einigen Gegenden eigentlich ein Sozialismus, der nicht böse sein muss. Dies ist die Frage, wer ist am Ruder, Gottesfürchtige oder nicht Gottesfürchtige? Das ist das Entscheidende. Aber wenn es so weit geht, dass uns das Recht, etwas zu besitzen, abgesprochen wird und die Regierung, welche immer sie auch sei, in welchem Lande, uns alles nehmen will und alles besitzen will, dann ist das verkehrt. In Kanada kam es so weit mit der neuen Verfassung, dass grundsätzlich, wenn es darauf ankommt, alles, das ganze Land der Regierung gehört. Diese Formulierung haben viele Bürger des Landes wohl nicht durchschaut, nicht erkannt, bevor es zu spät war. Das zeigt sich in verschiedener Art und Weise, wenn uns der Besitz abgesprochen wird. Deshalb sind auch die Orden oder, wie soll man sagen, was ist der evangelische, das evangelische Gegenstück? Auch Orden, zum Teil. Aber Adelshofen ist nicht ein Orden, nein. Lebensgemeinschaft oder Gemeinschaft, ja. Also, es ist nicht biblisch, den Weg der Armut zu gehen. Das ist noch ein Rest des Katholizismus, in dem nicht der Heilige Geist die Herrschaft hatte, sondern die Sünde. Wir müssen sehr vorsichtig sein mit dieser ganzen Thematik. Gottes Wille war es, dass wir in seinem Bilde Besitzer, Könige seien. Und dieser Wunsch, etwas zu besitzen, es beginnt schon mit der Privatsphäre, einen Raum zu haben, der für mich da ist. Oder etwas zu haben. Man kann dieses Thema verfolgen in der ganzen Heiligen Schrift. Das ist von Gott. Und das dritte Verlangen, das Verlangen zu sein, das hat zwei Seiten oder zwei Aspekte. Einmal das Verlangen, einfach zu existieren. Niemand von uns will wirklich sterben, obwohl es die Philosophie des Todes gegeben hat, wohl immer noch gibt. Aber das gesunde Verlangen zu leben wehrt sich gegen die Todesdrohung. Wir wollen weiter am Leben bleiben. Aber es hört nicht da auf. Es ist nicht nur so, dass wir weiter leben möchten, sondern wir möchten Lebensqualität haben. Das heißt, wir möchten etwas bedeuten. Wir möchten im Leben wirklich etwas sein. Wir möchten nicht nur da sein, sondern etwas sein, etwas bedeuten. Und von Natur aus wissen wir um unsere Bedeutung. Und wenn wir verletzt werden, ist das nicht notwendigerweise Sünde. Wenn ich mich in den Finger schneide, bin ich verletzt. Das ist nicht Sünde. Und wenn mein Geist verletzt wird durch ein Messer, ein geistliches Messer, ein geistiges, dann ist das nicht notwendigerweise Sünde. Es kann Sünde sein, wie ich reagiere, aber das Verletztsein ist einfach etwas Naturgemäßes. Ich weiß um meine Bedeutung und diese Bedeutung ist jetzt in Frage gestellt. Manchmal ist das nur ein teilweises Infragestellen. Ich bin etwas kleiner, ja. Jemand hat mich auf den Kopf gedrückt und jetzt habe ich ein kleineres Selbstimage gleichsam, beziehungsweise ein Image im Auge des anderen. Manchmal ist es gesund, wenn ich über den Rahmen meines Bildes hinausgewachsen war, muss ich nach Hause kommen. Aber an und für sich, ursprünglich war das ein gesundes Verlangen. Wir haben also drei gesunde Verlangen des Urmenschen, Adam und Eva. Aber mit dem Sündenfall werden diese Triebe von der Sünde beschlagnahmt. Und es gibt jetzt beides, das Verlangen zum Guten und das Verlangen zum Bösen. Und in jedem Bereich dieser Lust oder Verlangen haben wir die gute Seite und die verkehrte Seite. Nun ist es wichtig für uns, wenn wir Sieger sein wollen, wenn wir gerecht leben wollen, dass wir beides erkennen und dass wir lernen zu unterscheiden zwischen guten Verlangen und bösen Verlangen. Sie können sehr ähnlich aussehen. Man muss da von der Schrift her geöffnete Augen bekommen. Und man muss sich vom Heiligen Geist helfen lassen, ein Auge dafür zu haben, was jetzt sündig war und was nicht sündig war oder sein könnte, wenn es noch im Versuchungsstadium da ist. 1. Johannes 2, Vers 16 fasst also die negative Seite zusammen. Lust des Fleisches, Lust der Augen, Hoffart des Lebens. Das ist die Formulierung dort dieser drei negativen Verlangen. Ein böses Verlangen zu genießen, Lust des Fleisches. Ein böses Verlangen zu haben, Lust des Auges, über die Augen wollen wir haben. Deshalb geht man am Sonntag spazieren bei den Läden vorbei und deshalb sind sie nicht verzogen, sondern offen, damit man das begehrt, was man früher wenigstens am Montag kaufen durfte, heute bereits schon am Sonntag oft. Ich weiß nicht, ob jemand sich noch erinnert an die Zeit, wo die Fenster der Läden verhangen waren am Sonntag. In Kanada haben wir das noch bei Eaton's, das war ein großes Geschäft, landweites Geschäft, überall in den großen Städten gab es Eaton's. Und das war wohl eine fromme Familie gewesen und es dürfte wohl eins der letzten Geschäfte sein, die noch am Sonntag die Läden verhangen hatten. Gingen sie spazieren, konnten sie nicht sehen, was dahinter war. Das gehörte zum Sonntag, ja, dass man an etwas anderes denke, ja. Also über das Auge wollen wir haben, lass dich nicht gelüsten. Ja. Es gibt ein gutes Gelüsten und es gibt ein böses Gelüsten. Und das dritte Verlangen, wir möchten etwas sein. Und jetzt ist interessant, wie Johannes das formuliert, Hoffart des biologischen Lebens. Das spezifiziert dieses Verlangen als ein Verlangen, das sich auf das diesseitige Leben konzentriert. Das heißt, unser Verlangen zu sein, hat sich auf das Diesseitige in unserem Dasein verlegt. Es geht nicht mehr um ewiges Leben, sondern um zeitliches Leben. Nicht mehr um ewiges Wohl, sondern um zeitliches Wohl. Und ich möchte hier jetzt etwas sein. Da können die radikalen Männer von der Glaubenstheorie, Glaubenswort-Theorie sagen, ich will nicht warten, um meinen Rolls-Royce in der Ewigkeit zu haben oder die goldenen Straßen. Ich will sie jetzt haben. So sprechen Leute wie Benny Hinn und andere. Ja. Und da können Sie hören aus dem Munde dieser Leute, sie gelten als christliche Evangelisten. Und da wird gespottet geradezu. Hören Sie das mal auf Tonband, wenn Sie die Gelegenheit haben. Da wird über Hiob das Wort in Hiob gespottet. Das heißt nicht, sagen sie, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Nee, nee. Ich weiß nicht, wie sie darauf kommen, aber sie kriegen das irgendwie hin. Der Herr gibt und damit ich habe. Ja. Und sie sagen, Jesus hat zugeschnitten, ja. Maßkleidung, sagt man das so? Wie? Maßgeschneidert, danke schön. Maßgeschneiderte Kleidung getragen, sagen sie. Ja, das Leben wollen, das Aufgehen wollen im Diesseits, das Sein im Diesseits. Nun, wir kennen das. Je dicker der Wagen, je mehr bedeutet man, ja. Je dicker das Portemonnaie, heute das Bankkonto und so weiter. Heute braucht man nicht mehr Scheine, sondern nur Zahlen. Aber je mehr bedeutet man, ja, und je mehr wirft man gleichsam sein Gewicht so herum, wird man gewichtig. Das ist die Einladung zur Sünde. Und jetzt sagt Paulus, solche Lüste kommen auch bei unserem Leib vor. Das spricht von der Diesseitigkeit. Gehorcht nicht der Sünde, die den Leib zum König machen möchte, über die Sünde. Sagt nein, und das heißt, seid wachsam, damit ihr die Anfechtung und die Einladung erkennen könnt, damit ihr wisst, wo es Nein zu sagen gilt. Ja. Wir werden in biblischen Kategorien denken lernen wollen, um Versuchung identifizieren zu können. Kultur ist heute neutralisiert worden. Wer am Samstag dabei war, erinnert sich vielleicht an einige Worte, die ich dazu sagte. Die Kulturfrage ist eine verhängnisvolle Frage. Passen wir auf. Sie birgt große Gefahren, mehr Gefahren, als wir denken. Mitteldinge gibt es meines Erachtens nicht. Denken wir ja nicht, dass es etwas gäbe, woran Gott nicht Interesse hätte. Die Haare auf dem Haupt interessieren ihn, Spatzen interessieren ihn. Alles interessiert ihn, auch die Socken, die sie tragen. Ja, ich darf einmal das im Glauben annehmen. Gott interessiert sich für alle. Nichts ist neutral, keine Töne, keine Sachen. Überall muss ich mir fragen, was ist der Wille Gottes? Überall. Es gibt keine neutrale Kultur. Keine. Sie ist entweder gut in den Augen Gottes oder sie ist nicht gut in den Augen Gottes. Wenn wir das nicht anerkennen vom Wort Gottes her, dann werden wir anfechtbar sein. Lasst also die Sünde nicht König sein eurem sterblichen Leibe, um ihr zu gehorchen in seinen Lüsten. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit. Das ist das Zweite. Stellt eure Glieder nicht zur Verfügung für die Sünde als Kampfwaffen der Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist ein Synonym für Gesetzlosigkeit oder Gesetzwidrigkeit. Gerechtigkeit ist Gesetzlichkeit. Ungerechtigkeit ist Gesetzwidrigkeit. Wir sollen auch im Evangelium gesetzesgemäß handeln. Das Gesetz war der Wille Gottes und ist im Wesen immer noch der Wille Gottes, obwohl die Äußerung des Willens Gottes verschieden sein kann von Zeit zu Zeit. Das wird er dann zeigen. Ich denke jetzt an die ganze biblische Geschichte. Einiges wurde schon anders mit dem Einzug in Kanaan. In der Wüste war einiges Gottes Wille so, und dann hat sich einiges geändert. Und später hat sich einiges geändert. Im Evangelium ändert sich einiges. Aber der Grundwille Gottes bleibt konstant derselbe. Und den gilt es zu entdecken. Die Gemeinde Jesu tut sich oft schwer an dieser Stelle. Was ist kontinuierlich zwischen AT und NT? Aber nur weil es schwer ist zu erkennen, heißt nicht, dass es unmöglich ist. Also weiterarbeiten, weiter miteinander sprechen, voneinander lernen. Stellt auch nicht eure Glieder zur Sünde, der Sünde zur Verfügung. Also Nein sagen. Kein Glied, das Auge, das Ohr, die Hand. Was machen wir am Bahnhof? Wir wissen im Voraus, dass dort ein Kiosk ist. Wie bewegen wir uns? Ganz bewusst mit abgewandtem Blick. Ganz bewusst. Stellt euch nicht zur Verfügung. Ich weiß um die Versuchung, dort lauert sie. Will ich also diesem Wort gehorsam sein, muss ich von vornherein mein Glied, das Auge, zurückziehen. Denn sobald ich dorthin schaue, habe ich es der Versuchung zur Verfügung gestellt. Ja? Es gilt also im Voraus Nein zu sagen. Nicht, wenn es so halb zu spät ist. Also lasst die Sünde nicht König sein. Das ist das Zweite in den drei Schritten zum Sieg über die Sünde. Der dritte Schritt ist der eigentliche Schritt, zu dem Paulus kommt, und er widmet den größeren Abschnitt dieses Textes, dieser Seite, diesem Aspekt. Der Gerechtfertigte stellt sich Gott zum Dienst zur Verfügung, um so dann nicht in der Sünde leben zu müssen. Wenn er für Gott lebt, er hat nur so und so viele Minuten im Tag, und wenn diese Minuten, diese Stunden Gott gegeben sind, gibt es keinen Raum, keinen Zeitraum für die Sünde. Der Gerechte stellt sich Gott zur Verfügung zum Dienst. Dieser Abschnitt 13, Mitte bis Ende, bis 23, enthält zwei Aufrufe, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Einmal in Vers 13 und einmal in Vers 19. An beide Aufrufe schließt sich eine Erklärung an. Eine Erklärung, mittels welcher er motiviert, Mut macht, Gott zu dienen. Wir haben also in der Struktur zwei Kurzabschnitte, die ähnlich gestaltet sind. Erster Aufruf, 13 Mitte, worauf dann eine ermutigende Erklärung folgt. 19, zweiter Aufruf, woran sich dann ebenfalls eine mutmachende Erklärung anschließt. Wir beginnen mit Vers 13 Mitte. Stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende, die aus den Toten hervorgegangen sind, und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit zur Verfügung. Zweierlei wieder. Während es vorhin hieß, Nein sagen zur Sünde, sich ganz selbst abzuwenden und nicht einzelne Glieder der Sünde zur Verfügung zu stellen, heißt es hier, stellt euch selbst als Person, sagt Ja zu Gott, stellt euch Gott zur Verfügung und stellt die einzelnen Glieder ihm für Aufgaben zur Verfügung. Wieder parallel zu diesem, nur jetzt positiv. Stellt euch selbst. Römer 12, Vers 1 ist die Wiederholung von diesem kurzen Aufruf. Aber dieser Aufruf geht etwas weiter als Römer 12, Vers 1. Während Römer 12, Vers 1 nur vom Körper spricht, übrigens, Römer 12, Vers 1 ist nicht ein Aufruf zur Hingabe an Gott, sondern ein Aufruf zum Darbringen des Körpers. Römer 6, Vers 13, Mitte ist ein Aufruf zur Hingabe an Gott. Euch selbst heißt Leib und innerer Mensch. Der äußere und der innere Mensch sollen, das ist unser Selbst, unser Ich, unser ganzer Mensch, soll Gott zur Verfügung gestellt werden. Und wie? Als Lebende aus den Toten hervorgegangene Lebende. Das heißt, wir waren Sünder, wir waren dem Tode verurteilt, aber Christi Tod ist unser Tod geworden. Und wir sind Auferstandene, mit Christus auferstanden. Und als solche dürfen wir jetzt uns Gott zur Verfügung stellen. Gott nimmt das an aufgrund seiner eigenen, von ihm geschaffenen Geschichte. Das zweite, und stellt eure Glieder zur Verfügung als Waffen der Gerechtigkeit. Es ist ein Kampf. Und in diesem Kampf gilt es, für Gott und sein Gutes, nicht nur für Humanität, das Gute schlechthin, sondern für Gott und das Richtige zu kämpfen. In jeder Hinsicht, sei das unser Privatleben, sei das das religiöse Leben, sei das das Reich Gottes, sei das die Politik, sei es die Wissenschaft, das ganze Leben hat Gott zum Herrn und überall soll ich mich bereitstellen zum Kampf für die Gerechtigkeit. Aber es ist Gottes Gerechtigkeit, nicht das, was in den Augen von Menschen als gerecht gedacht wird. Hier muss ich von der Schrift her denken und kommen. Das kann nur so kurz gesagt werden, das sind Glaubenslehrsätze, aber wenn man die zur Kenntnis nimmt, kann man die dann persönlich in seinem eigenen Leben anwenden. Der Umgang mit dem Worte Gottes schließt einige Übersetzungsschritte ein. Der erste Schritt ist, dass der Text selbst aus den Ursprachen in unsere Sprache übersetzt wird, sodass wir ihn lesen können. Der zweite Schritt ist die Auslegung. Das griechische Wort für Auslegung heißt übersetzen. Auslegung ist nichts anderes. Und wenn es mehr ist, ist es nicht Auslegung. Auslegung ist Übersetzen, aber dieses Mal in unser Verständnis. Leider gehen einige Übersetzer so weit, dass sie schon bei der Übersetzung aus den Ursprachen in unser Verständnis unbedingt übersetzen wollen. Das geht zu weit. Es ist nicht die Aufgabe eines Übersetzers, Prediger zu sein. Es ist die Aufgabe, auch Luther ist dieser Versuchung erlegen, hier und da, immer wieder. Es ist die Aufgabe eines Übersetzers aus den Ursprachen, die Sache selbst zu übersetzen. Und übrigens, wie es heute hier und da zu hören ist, nicht das zu schreiben, was Paulus gesagt hätte, wenn er heute leben würde, sondern was er sagte, als er damals lebte. Das ist heute zu übersetzen. Ja. Fertig. Aber der zweite Schritt ist das Übersetzen in unser Verständnis. Das heißt, den Text noch einmal umzuschreiben, umzusprechen, damit wir die einzelnen Begriffe besser verstehen können. Manchmal ist das mit kurzen Worten getan, manchmal braucht es viele Worte, wie zum Beispiel jetzt. Aber es braucht auch den dritten Übersetzungsschritt, wo diese selben Worte, Gottes Text, übersetzt wird in mein Leben hinein, wo Wort Gottes mein Leben wird. Das ist die Aufgabe, das sind die Hausaufgaben, die Gott uns gibt. Also stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Motivierende Erklärungen in den Versen 14 bis 18. Denn die Sünde, Vers 14, setzt den Satz von Vers 13 fort. Das Denn sollte mit einem kleinen D geschrieben werden, sonst sind wir in Gefahr, den Zusammenhang nicht mitzukriegen. Begründung also. Sünde wird nicht Herr sein, jetzt haben wir das andere Wort für herrschen, wird nicht Herr sein über euch, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Was ist denn der Unterschied? Gab es denn zur Zeit des Gesetzes keine Gnade? Und gibt es zur Zeit der Gnade kein Gesetz? Wenn man das weiß, nicht alle wissen das, aber jetzt ist es gesagt. Wenn man das weiß, dass im Alten Testament wir auch einen liebenden Gott haben, der gnädig ist, und wir im Neuen Testament einen heiligen Gott haben, der auch gebietet und verbietet, was soll das dann sein, dass Paulus hier sagt, ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade? Das ist nicht einfach. Und ich gebe zu, dass ich Paulus nicht ganz verstehe. Aber zuerst, glaube ich, dürfen wir annehmen, dass er hier von zwei Regimen spricht. Nicht notwendigerweise von allem dem, was diese zwei Wörter beinhalten könnten. Es handelt sich um zwei Heilszeiten oder zwei Zeiten in der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Es wird in gewissem Sinne ein Unterschied gemacht, nicht so radikal, wie der Dispensationalismus das haben will. Entschuldigen Sie. Aber es sind schon Unterschiede. Die Zeit des Gesetzes war die Zeit der Vorbereitung, als der Messias noch nicht da war und somit natürlich auch nicht das Heil. Jetzt passen Sie gut auf und halten Sie fest an Ihrem Stuhl. Alttestamentliche Gläubige waren nicht gerettet, weil der Retter noch nicht da war. Jakob sagt, ich warte auf dein Heil. Er hatte es nicht. Simeon sagt, ich habe dein Heil gesehen. Der Engel sagt zu den Hirten, euch ist jetzt der Retter geboren, jetzt ist er da. Gott nimmt die Geschichte ernst. Er schafft das Heil mit dem Heiland am Kreuz. Und dann ist es da. Und Paulus will scheinbar sagen, ihr seid nicht mehr in der Zeit der Vorbereitung unter jenem Regime des Gesetzes. Das ist vorbei. Die Rettung ist da. Das Heil ist da. Der Geist ist da. Die Schuld ist vergeben. Der Zorn Gottes ist abgewendet. Euer Gewissen ist frei geworden. Hebräer Kapitel 10, etwas, das alttestamentliche Gläubige nicht kennen, sagt der Hebräerschreiber. Das ist neu. Sonst hätte man nicht opfern müssen, wenn die Sünde weg gewesen wäre. Und dann hätten sie natürlich auch kein Gewissen gehabt über Böses. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie schön das ist, dass Sie nicht mehr ein belastetes Gewissen haben? Seitdem wir zu Jesus gekommen sind, ist das böse Gewissen weg. Das ist ein Vorrecht, das erst mit dem Kommen Christi da ist. Man weiß prophetisch um Sündenvergebung und kann sie jetzt schon genießen im Glauben. Psalm 32, Abraham, 1. Mose 15, er glaubte Gott und wurde gerechtfertigt. Das heißt, Gott schrieb es ihm an, es wurde ihm angerechnet. Prophetische Gerechtigkeit oder Rechtfertigung. Das war einmal, sagt Paulus, aber das ist jetzt vorbei. Ihr seid jetzt in der Gnade, Römer 5, Vers 1, in der Gnade, in der wir stehen. Ihr seid umgeben von Vergebung und Gnade. Gnade ist aber nicht nur Vergebung, sondern auch die befähigende Liebe. Meine Gnade reicht dir aus, sagt Jesus zu Paulus, denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Gnade bedeutet Kraft, Befähigung. Und das ist jetzt die Zeit, in der wir leben. Die Gnade steht uns zur Verfügung. Sie ist reichlich da, 2. Korinther 9, Vers 8. Für jede Situation, zu jeder Zeit, überall. Es gibt keine Situation, in der nicht genügend Gnade wäre. Glauben wir das? Können Sie sich an eine Situation erinnern, wo Sie meinten, gerechtfertigt zu sein, dass Ärger aufkam oder dass Sie so und so reagierten? Wissen wir, dass es keine Entschuldigung zu irgendeiner Sünde gibt? Die Gnade reicht aus. Stecken Sie in Problemen? Wissen Sie, wie die gelöst werden können? Zwischenmenschliche Beziehungsprobleme? Nummer 1, römisch 1, groß 1, übergroß schreiben. Zuallererst A hinzu, groß A, 1a, vergeben. Vergeben, loslassen. Vergeben bedeutet im Griechischen genau das, was es im Deutschen bedeutet. Vergeben. Abgeben. Loslassen. Ich bestimme nicht, ich verfüge nicht. Ja. Ich lasse es zu, dass der andere sündigt. Das ist das Erste. Sie können keinen Einfluss nehmen auf das Benehmen oder Verhalten eines anderen Menschen, bis sie losgelassen haben. Sie haben keinen Auftrag, ob sie verheiratet sind oder nicht, welche Beziehung es auch ist. Zuerst müssen wir einander freigeben. Niemand muss sich nach meinen Vorstellungen verhalten. Niemand. Ob mir das passt oder nicht. Vergeben. Es ist Gnade genug da. Lass die Sünde, sie lauert vor der Tür, sagt Gott zu Kain, pass auf. Und jede Lieblosigkeit ist Mord. Das sind ernste Worte, nicht wahr? Wir wollen sie zu Herzen nehmen. Ihr seid nicht unter dem Gesetz, das verurteilen müsste, sondern unter der Gnade, die vergibt und Kraft gibt, nicht zu sündigen. Heilig zu leben. Und das heißt zu lieben. Denn Liebe ist die höchste Forderung des Gesetzes. Lesen wir noch bis zum Ende des Kapitels. Die Sünde wird nicht Herr sein über euch, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Was also? Werden wir nun sündigen? Wieder Zukunftsform. Nicht imperativ sollen wir, sondern werden wir nun sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Übrigens 14 und 15 sind Fragen, die Paulus noch einmal aufgreifen muss und tun wird in Kapitel 7. Das sei fern, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch als leibeigene Knechte zum Gehorchen zur Verfügung stellt, dessen leibeigene Knechte ihr seid, dem ihr gehorcht, ob der Sünde zum Tode oder des Gehorchens zur Gerechtigkeit. Der Sünde zum Tode. Wo wir sündigen, kommt Tod ins Gewissen, in die Beziehung und dann endgültig. Gott aber sei Dank, dass ihr leibeigene Knechte der Sünde wart, dass das Vergangenheit ist. Es ist nicht mehr so. Gott sei Dank. Aber ihr gehorchtet von Herzen dem Muster der Lehre, dem ihr übergeben wurdet. Sehr zentrale, wichtige Worte, die plötzlich uns in die Augen da springen. Zwei Gedanken. Muster der Lehre. Wort Gottes bleibt konstant. Es wird nicht von Gott geändert, sollte nicht von uns geändert werden. Ihr hört in den einleitenden Worten, es gibt solche, die verdrehen, was sie nicht verstehen. Nicht ändern, weder durch Übersetzung noch durch Lehren. Auch nicht kreativ sein, nicht Neues schaffen. Gemeinde Jesu geht mit dem Wort Gottes so um, dass sie immer nur zitierende Gemeinde bleibt. Halten wir das fest? Die Botschaft bleibt dieselbe. Die Botschaft bleibt konstant. Sie hat ein Muster. Das Muster ändert sich nicht. Und sie ist Lehre, das heißt, sie hat Autorität. Ob es geschichtlich ist, indikativ oder imperativ, direkt. Auch was Gott indikativ gesagt hat, ist Gesetz, hat verpflichtenden Charakter. Das heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So ist es und nicht anders. Dies ist Autorität. Geschichte, ja. So ist es. Gesetz. Übrigens, das hebräische Wort Torah heißt nicht Gesetz, wie das in unserem deutschen Ohr klingt, sondern Weisung, was Indikativ und auch Imperativ enthält. Den Indikativ und den Imperativ. Das heißt, wir können das sehr gut im Deutschen ausdrücken. Torah ist Weisung, sowohl Unterweisung als Anweisung. Also Muster der Lehre. Wir haben ja beides im Worte Gottes, Unterweisung und Anweisung. Und dieses Muster bleibt. Und jetzt sagt Paulus ein zweites, ihr wurdet diesem Muster übergeben. Ich hoffe es. Nicht immer geschieht das, leider. Wer Menschen zu Jesus führt, sollte diese Person dem Wort Gottes übergeben. Dem Wort Gottes verpflichten. Jeder Hirte in der Gemeinde Jesus sollte das tun. Seine Schäflein dem Wort Gottes verpflichten. Brüder, Schwester, wir sind Gottes Wort verpflichtet, sollte es immer wieder heißen. Wie steht es denn geschrieben, sollte eigentlich immer wieder neu gefragt werden. Dem Muster von Herzen, dem Muster Gottes, dem Muster der Lehre gehorchen, dem ihr übergeben wurdet. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, wurdet ihr der Gerechtigkeit als leibeigene Knechte dienstbar. Interessante Nachricht. Wir sind immer Sklaven. Niemals frei, niemals autonom. Entweder Sklaven der Sünde oder Sklaven Jesu. Aber ich bleibe Sklave. Nur der Herr wechselt. Nur der Herr. Das will zur Kenntnis genommen werden. Wir dürfen nicht tun, was wir wollen. Das passt mir nicht. Hören wir das aus dem Munde von Christen? Das gefällt mir nicht. Ja, das gefällt mir. Da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich wohl und so weiter und so weiter. Ja. Das ist eine Sprache, die ein Christ nicht sprechen, führen sollte. Er sollte ganz bewusst unter der Herrschaft Jesu sich stellen, unter die Herrschaft sich stellen und dort leben. Der zweite Ruf zur Verfügung zu stellen kommt in Vers 19. Ich spreche auf menschliche Weise wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn so wie ihr eure Glieder zur Verfügung stelltet, der Leib als leibeigene Knechte der Ungerechtigkeit und der Gesetzwidrigkeit, für die Gesetzwidrigkeit. Was sagt Paulus hier? Das wird er in Kapitel 7 vielleicht noch näher ausführen. Vor der Tatsünde ist die Erbsünde da, das heißt die Sünde im Wesen, die Tendenz zur Sünde, und die nennt Paulus auch Sünde. Das heißt, die Sünde, die Gesetzwidrigkeit steckt in unseren Gliedern. Wir sind von Natur aus Rebellen gegen Gott. Wir beten nicht von selbst. Unser Auge und Gesicht ist nicht von Natur aus Gott zugewandt. Unser Rücken, ja, so sind wir geboren, mit dem Rücken zu Gott. Gott ruft uns. Und es will daran gearbeitet werden, ständig das Gesicht Gott zugewandt zu halten. Schaut auf Jesus, ruft uns das Wort Gottes auf. Ja. Dorthin blicken. Ich spreche auf menschliche Weise. Stellt euch nicht der Unreinigkeit und der Gesetzwidrigkeit zur Verfügung, um dann Gesetzwidrigkeit in der Tat auszuüben. So stellt nun eure Glieder zur Verfügung als leibeigene Knechte der Gerechtigkeit für die Heiligung als Frucht. Denn als ihr leibeigene Knechte der Sünde wart, wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr damals also für Frucht, über die ihr euch nun schämt? Gott schenke uns diese Scham, diese Sensibilität für Heiligkeit, Reinigkeit, eine Scheu, eine Angst, Berührungsangst. Man wollte in den letzten Jahren uns Berührungsängste nehmen. Furchtbar. Scheußlich, entsetzlich, dass Christen sich dazu verleiten lassen würden. Angst sollten wir haben, die Sünde und das Sündige zu berühren und mit Menschen umzugehen, die sich der Irrlehre hingegeben haben. Nein! Liebe zu Gott verlangt das Nein. Ein Mann Gottes sagt es schon jetzt beim Herrn, ich habe ihn persönlich gekannt. Wer nicht gegen etwas ist, da frage ich mich, wofür er denn ist. Das Leben ist ein Kampf. Wenn man für Gott ist, ist man gegen etwas. Unreinigkeit. Zur Heiligung. Denn als ihr schämt euch jetzt, Scham, dieses Schämen ist ein Kennzeichen eines gesunden Christen. Denn das Ende derjenigen Dinge ist der Tod. Auch beim Christen, meine lieben Freunde, auch hier auf Beatenberg, darf ich plädieren, nehmen wir solche Texte ernst. Überlesen wir die nicht so schnell, weil wir irgendwie ein festes Schema haben. Lassen wir einmal solche Worte stehen, so wie sie sich lesen lassen. Sünde führt zum Tod, das sagt Gott, und nicht eine Glaubenslehre, eine Richtung. Das müssen wir ernst nehmen. Nun aber, da ihr von der Sünde befreit, aber Gottes leibeigene Knechte geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligung. Als Ende aber ewiges Leben. Haben Sie auch das gehört? Es gibt ein ewiges Leben, das wir jetzt haben, aber Probezeit. Das Ende wird bestimmen, auch dieses Wort will ernst genommen werden, als Ende, am Ende, wer dort das Band als Erster berührt, beziehungsweise überhaupt berührt, der wird ewiges Leben ererben. Denn der Lohn der Sünde am Ende ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben am Ende in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier ist künftiges, ewiges Leben eine Gnadengabe, ein Charisma. Mit Charismen dient man Gott. Gnadengaben sind das Mittel, die Fähigkeit, zum Lob der Gnade Gottes jetzt zu leben. Das ewige Leben, das wir bekommen haben, ist das Mittel, um für Gott da zu sein, ihm zu dienen, damit ich eines Tages dort ankomme. Es ist kein Evangelium der Leistung. Das bleibt Evangelium der Gnade. Wir beten. O Herr, wir danken dir für diese Worte. Hilf uns, Herr, uns diese Muster der Lehre zu unterstellen. Und jetzt bitten wir dich, Herr, bewahre uns dein Wort und lösche Menschenwort. O Herr, nimm uns an die Hand und führe uns wohlbehalten ins Vaterland. Amen.